Achtung, Achtung.
100 Jahre Rundfunk, 100 Jahre Funk in Chemnitz, aus Sicht eines Funkamateurs. Teil 8, der Beginn des Amateurfunks in Chemnitz, wurde bisher vordergründig der Rundfunk im Fokus gesehen, muss natürlich die Brücke zum Amateurfunk, unserem eigentlichen Hobby, hier erwähnt werden. Die Radiobastelei zunächst vordergründig als Eigennutz, um einfach Rundfunk zu hören, weckte bei vielen Menschen das technische Interesse an der Funktechnik allgemein und im Besonderen. Der Reiz, dass mit etwas Feingefühl dieses Audio auch zum Schwingen, also zum Senden gebracht werden konnte, weckte Bedürfnisse. Zum einen war es die beschriebene Radiotelefonie, also das eigene Broadcasting. Das erledigte sich jedoch schnell mit den professionellen Rundfunksendern und ließ dann keinerlei Spielraum für eigene Experimente. Anders dagegen der Amateurfunk. Bei vielen hatte sich schon lange herumgesprochen, dass in anderen Ländern Funkamateure relativ unproblematisch ihre Leidenschaft dem Senden frönen konnten. Ganz voran in den USA mit bereits im Jahr 1914 gegründeten und bis heute sehr aktiven Funkamateuren und dem weltweit größten Amateurfunkverein ARRL. Am 28. November 1923 wurde die erste zweiseitige Funkverbindung zwischen einer amerikanischen und einer französischen Amateurfunkstation hergestellt. Anders in Deutschland. Hier erhielten von der Reichspost anerkannte elitäre Funkvereine ab November 1924 ca. insgesamt 100 Versuchssendegenehmigungen. Kein Verhältnis zu dem sprunghaft steigenden Interesse am Amateurfunk. Viele Jahre war es ein erfolgloser Kampf um die Vergabe privater Amateurfunklizenzen. So kam es in der Folgezeit zur Schwarzfunkerei im Fachjargon UNLIS, also unlizenzierter Amateurfunk. Es gibt sehr wenige Dokumente zu dieser Thematik aus dieser Zeit. Ein Glücksfall sind einige Fotografien und Berichte aus dem Umfeld der Familie Brettschneider aus Limbach. Gemeinsam mit seinem Bruder Georg war Kurt Brettschneider, Absolvent der Mittweidauer Hochschule, einer der aktivsten UNLIS-Funker in der Region. Die Funkgeräte der beiden Brüder waren in Koffern eingebaut, die Antenne wurde um den großen Kachelofen der Familie gewickelt und die Mutter beobachtete durch die abgedunkelten Fenster die Straße nach eventuell auftauchenden Peilwagen der Polizei. Im Umfeld der Akademie für Technik in Chemnitz entwickelte sich die spätere Ortsgruppe des Deutschen Amateursendedienst. Der erste Ortsgruppenleiter war Werner Müller, der von 1930 bis 1935 hier studierte. Auch er war bereits Ende der 1920er Jahre UNLIS bzw. als Hörer aktiv. Erhalten sind zahlreiche QSL-Karten aus dieser UNLIS-Zeit. Für viele Funkamateure regelrechte Trophäen, die an den Wänden der einheimischen Funkerputen gepinnt wurden. Interessant, wie diese Karten ausgetauscht wurden, denn die Rufzeichen durften ja nicht mit der Adresse in Verbindung gebracht werden. Ein Pionier des deutschen Amateurfunks, Rolf Formes aus Stuttgart, entwickelte dazu ein intelligentes System. Jeder interessierte deutsche Funkamateur konnte sich ja als Kurzwellenhörer registrieren lassen. Das war ja nicht verboten. Sie erhielten eine fortlaufende vierstellige sogenannte DE-Nummer, die für viele Jahre praktisch die Identitätsnummer wurde. Die Funkamateure konnten aber auch ihre persönlichen UNLIS-Rufzeichen an Formes übermitteln, was natürlich streng geheim behandelt wurde. Seine QSL-Karten schickte der Funkamateur dann an Rolf Formes in einem verschlossenen Umschlag. Der übernahm dann die Weiterleitung und Vermittlung. Ebenfalls in verschlossenen Briefumschlägen über die internen oder internationalen Strukturen. Ein sehr aufwendiges, aber erfolgreiches System bis zur Legalisierung des Amateurfunks nach 1933. Danach erfolgte die Vermittlung der QSL-Karten über die entstehenden regionalen Strukturen des Deutschen Amateursende- und Empfangsdienst und über die offizielle Vermittlung der Berliner Zentrale. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden alle Radioclubs geschlossen und der Amateurfunkverkehr fast total eingeschränkt. auf sehr mysteriösen Wegen erhielten aber einige ausgewählte Funkamateure die sogenannte Kriegsfunksendegenehmigung. Darunter auch einige Chemnitzer bzw. ehemalige Chemnitzer, so Hans Sommer, der ehemalige Ortsverbandsvorsitzende mit gegenwärtigem Aufenthalt damals in Stettin, oder Werner Müller, der erste Ortsgruppenleiter mit aktuellem Aufenthalt in Leipzig, beziehungsweise auch Georg Zumbe mit Aufenthalt in Seifersdorf nahe Dresden. Letztendlich endete 1945 das Kapitel Amateurfunk in Deutschland. Die wenigen Überlebenden konnten dann mit viel Mühe ihr Hobby wieder in Chemnitz bzw. Karl-Marx-Stadt aktivieren. Das ist aber dann ein spezielles Thema, das wir in einer neuen Serie im Jahr 2025 tiefgründiger untersuchen wollen. Bis dahin bleiben Sie gespannt.